Auch von meiner Seite hier noch einen guten Morgen. Aber ich wünsche uns noch mehr, dass wir heute erneut erfasst werden von dem großen Geschenk, was uns Gott gemacht hat, mit dem Heiligen Geist. Wir haben da sicher auch unsere Probleme mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit Gottes. Und da werde ich aber auch noch drauf eingehen, damit wir da auch eine kleine Hilfe bekommen. Pfingsten, schönes Wetter, Sonne, erfrischender Regen, Urlaub. Ja, das ist so das, was uns Pfingsten bedeutet. Zwei Feiertage, die frei sind, wo wir nicht arbeiten brauchen. Aber es ist viel mehr, es ist das Erinnern an ein Wunder. Dieses Wunder, was vor 2000 Jahren geschah. Die Jünger waren nach der Himmelfahrt Jesu zusammengekommen. Sie blieben zusammen. Wir sind ja in der Predigtreihe. Sie blieben aber. Und da geschah das Wunder, das angekündigt war. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und so geschah es. Auf einmal ein Brausen. Das erinnert uns an Jesus mit dem Gespräch Nikodemus. Es ist ein Wind. Du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Ein Brausen und es setzen sich kleine Flämmchen auf die Köpfe der Anwesenden, auf die Jünger und die da glaubten. Und dann geschah das Wunder. Sie sprachen und jeder verstand sie. Ein Sprachwunder. Diese Leute, das waren keine gelehrten Akademiker, das waren einfache Leute, Handwerker. Und die hatten diese Sprache der Meder, Perser und Elamiter und die von Mesopotamien gar nicht gelernt. Und die verstanden das alles. Das war ein Wunder. Und die Reaktion hierauf war, was soll daraus noch werden? Alle staunten. Das war die eine Seite. Und die andere Seite, sie sind voll süßen Weins. Der Spott. Liebe Geschwister, so ist es auch heute. Die einen sagen, wunderbar, ich habe das erfahren. Ich habe erfahren, dass Jesus in meiner Nähe ist. Er hat mit mir geredet. Und die anderen sagen, wir haben ja einen Vogel. Die spinnen ja. Ja, das kann es ja nicht geben. Wollen wir damit leben? Wollen wir damit leben, dass die einen, und wir werden es auch gleich noch sehen, das nicht packen können? Die einen, Bestürzung, Glaube, Entsetzen, die anderen Spott. Wie kam es dazu? Da gab es einen Propheten Joel. Das war ein Vorfahrer von Samuel. Und der hatte das geweissagt. Der hatte da keinen Anlass zu sagen, ich werde den Geist ausgießen und die Jünglinge werden weissagen und die Menschen werden aufstehen und werden etwas sagen, was in der Zukunft liegt, was kommt. Darauf bezieht sich Petrus in seiner Pfingstpredigt. Und Jesus hat von dem Geist, den er ausgießen will, den der Vater ausgießen will, geredet in mehreren Kapiteln in Johannes Evangelium 14 ganz ausführlich. Und dann kommt Johannes 15, der Weinstock und die Reben, bleibet in mir. Wie die Rebe im Weinstock bleibt. Erinnern wir uns an unsere Predigtreihe, sie aber blieben. Und dann kam ein Kapitel, was wir heute auch aufgreifen, wo Jesus noch einmal so kurz vor seiner Gefangennahme und vor seinem Leiden nochmal eindrücklich das sagt. Ich sende euch den Heiligen Geist. Wir wollen diesen Text jetzt lesen. Aus Johannes 16, Vers 5 bis 15. Ich habe euch das alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden. und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Oder wörtlich, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Vorweg zu diesem Text einige Anmerkungen. Wir sehen hier, dass Jesus im Anblick oder im Vorausdenken seines Leidens sich sehr viel Mühe gibt. Dass er immer wieder darauf hinweist, dass der Geist kommt. Und wir merken, dass die Jünger das gar nicht begreifen. Die haben noch ihre Vorstellungen von dem irdischen Reich, dass der Messias sie von den Römern befreit. Sie sind anonym beschäftigt und sie träumen das nur. Nur sie merken jetzt, dass Jesus es ernst meint. Sie packen es noch nicht, aber sie können es erst packen, wenn sie den Heiligen Geist haben. Diese Geschichte von den Weinstock und Reben ist wirklich sehr wichtig. Dass Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch. Wenn ihr euch löst von dem Weinstock, dann trocknet ihr einfach aus. Und jetzt stehen wir hier vor der Frage, ein Christenleben ist eigentlich ein Leben zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist, bleibet. Jesus sagt, bleibet in Jerusalem, bis der Geist Gottes kommt. Und bei der Himmelfahrt sagt er, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium, taufet sie, macht sie zu Christen. Nicht so durch Taufe alleine, sondern sie müssen überzeugt sein. Wir leben als Christen zwischen diesen beiden Polen. Bleiben in Jesus, bleiben im Glauben, im Vertrauen und gehen, handeln. Nicht alle gehen in die Mission, nicht alle können das. Aber ich kann in meinem Leben durch meine Arbeit, und es ist die einfachste Arbeit, kann ich Gott bezeugen im Grunde genommen. Wisst ihr, welches das fünfte Evangelium ist? Neben Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das sind ihr seid ihr und ich. Wir Menschen sind das fünfte Evangelium. Die Menschen sehen an dir und mir, was Glaube ist und was Zuversicht ist. Davon müssen wir ausgehen. Wir leben zwischen diesen beiden Polen. Jesus sagt auch, dieser Geist, der kommt, ist ein vollwertiger Ersatz für mich. Nicht nur das, sondern es mir. Also ich habe mich mal erwischt, gedacht, hätte ich doch zur Zeit Jesu gelebt, hätte das alles miterlebt. Fantastisch, diese Wunder und auch diese Zeit hier, wo er mit seinen Jüngern zusammen war. Jesus sagt, nein, es wird viel mehr sein. Der Geist, der wird voll und ganz in euch wirken können und wird euch viel mehr geben als meine Präsenz hier. Der Vater wird ihn euch senden und ich werde mit euch in Verbindung sein. Wir wollen über das, was wir wissen von dem Heiligen Geist, in drei Schritten nochmal uns zusagen. Die erste Frage, die erste Sache wird sein, was ist das eigentlich, Heiliger Geist? Das zweite ist, wie wirkt der Heilige Geist? Und das ist wichtig. Und dann die dritte Frage, was fangen wir mit ihm an? Was fangen wir mit dem Heiligen Geist an und wie gehen wir mit ihm um? Beginnen wir mal mit dem ersten Teil. Was ist der Heilige Geist? Als Daniel mich anschrieb und sagte, könntest du Pfingsten predigen? Da war ich erst gar nicht so erbaut. Ich hatte noch andere Dinge zu tun und ich war ziemlich im Stress und habe ihn erst mal so 5 Tage hungern lassen. Aber dann durchfuhr mir ein Blitz. Und jetzt sage ich ihm zu. Und jetzt stehe ich hier. Ich war in Frankfurt und auf der Messe, viele Leute auch in der Stadt. Und wenn ich durch die Stadt ging oder durch die Messe ging, dann sah man so viele Leute da, die hatten so ein Ding da und gingen dann zu. Und dann musste ich oft beiseite springen. Die hätten mich umgerannt. Immer wieder. So viele. Keine Wertung jetzt. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern eine Tatsache. Ich musste also oft beiseite springen, weil jemand mich überrannt hätte mit diesem Smartphone vor der Nase, nicht? Wo man also nur noch, aber die Leute waren online. Und das war wichtig für sie. Sie waren online. Und dann passiert es auch noch, und das sehe ich auch als Führung Gottes, dass durch die Nachrichten eine Meldung kam, man hatte eine Untersuchung gemacht, mit dem Handy, so auf der Straße und unterwegs und so weiter. Und da hat man festgestellt, 40% aller Handynutzer oder Smartphone-Nutzer würden das Handy überhaupt nicht aus der Hand geben. Es geht mit mir Tag und Nacht dadurch und es wäre eine Katastrophe für mich, wenn ich das Handy nicht hätte. So denken 40%. Andere sagen, naja gut, also nachts kommt es mal weg und so weiter. Aber sie waren online. Und wir wissen, jeder, der online ist, weiß, da gibt es einen Provider, das ist die Firma, die diese Masten aufstellt und die dann ein Netzwerk aufbaut und dieses Netzwerk anbietet und sagt, du kannst über mein Netzwerk O2 oder wie das alles heißt, kannst du telefonieren und kannst Daten schicken, bezahlst dafür deinen Obolus, kriegst ein Konto, ein Account, wie das alles heute heißt, und ein Passwort, ja. Und dann kannst du telefonieren. Und dann gab mir Gott eigentlich den Impuls, sag diese Predigt zu, denn es ist ein Beispiel für den Heiligen Geist. Was hat das Handy mit dem Heiligen Geist zu tun? Dieses Netzwerk gibt es schon seit 2000 Jahren. Jesus hat es ins Leben gerufen, hat gesagt, es kommt vom Vater und ich bin mit euch verbunden. Jesus ist also unser Provider, das dürfen wir ruhig mal so sagen, der dafür sorgt, dass ein Netzwerk da ist und es uns gibt. Und das Schöne ist, er gibt uns den Account, den Zugang, kostenlos, wenn wir glauben. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen und ich kenne sie. Jesus kennt also, wenn wir in das Netzwerk eintreten, wenn wir den Heiligen Geist erleben und wenn wir mit ihm arbeiten. Ja, er kennt es. Ja, und wie ist das mit dem Passwort? Das brauchen wir nicht. Passwort brauchen wir nicht, denn Jesus kennt uns ja. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und die anderen? Können die nicht mal so einbrechen in das Netz, da unter etwas Unfug anstiften, wie das ja heute so üblich ist, ja? Nein, das Netz ist absolut gesichert. Denn der Nichtsein ist, der weiß davon nichts. Jesus sagt das, der kann das nicht wahrnehmen, was ich euch zu sagen habe. Es ist also kein Problem, keine Not da. Aber eins ist wichtig, wenn wir ein Handy haben und wir werden gemobbt und immer wieder angerufen von irgendeiner Person, die uns nervt, dann können wir diese Person auf die schwarze Liste setzen. Blacklist nennt sich das. Und wenn der Anruf kommt, dann geht der gleich in den Papierkorb. Das gibt es auch beim Heiligen Geist. Ich kann den Heiligen Geist, wenn wir gleich noch darüber reden, so ärgern oder ihn so behandeln, dass ich sage, ich will von dir nichts mehr hören. Dann geht dieser Account verloren. Wie wirkt der Heilige Geist? Das ist der zweite Teil. Wenn wir halten uns jetzt hier an Gottes Wort. Da sind so viele Aussagen zu dem Heiligen Geist und die wollen wir uns auch nochmal anhören. Wir wollen aber zwischendurch, mache ich auch mal eine kleine Pause. Das heißt nicht, dass ich da nicht mehr weiter weiß, sondern dass ihr reflektiert, verifiziert, ob das auch in eurem Leben mal so gewesen ist. Ganz kurz nur, wenn es euch jetzt nicht einfällt, fällt es euch vielleicht später ein. In dem Urtext steht für den Heiligen Geist Paraklet. Paraklet heißt so viel wie Tröster. Man kann es verschieden übersetzen. Tröster. Frage, bist du mal getröstet worden von einem Bibelwort, von einem Zuspruch eines Menschen, der Jesus kennt? Hat es dich mal erreicht? Ja? Paraklet kann aber auch heißen Anwalt. Wenn wir verachtet werden, heute modernes Wort Mobbing, ja, schon in der Schule sehr schlimm, ja, wenn wir verachtet werden wegen unserer altertümlichen Ansichten im Glauben und nicht in unserer freien, wir haben ja die Freiheit, unseren Glauben so zurechtzubauen, ja. Wenn wir so festhalten an dem Wort, was Jesus gesagt hat, und dafür gemobbt werden oder belächelt werden oder ein bisschen krumm angesehen werden, ist er unser Anwalt. Er vertritt uns und wir dürfen sagen, er ist stark. Er wird uns bei sich halten und er wird auch diesen Angriffen wehren. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet in dem Namen Christi, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das schenkt uns Gott, diesen Geist, der uns dann zur Ruhe und zum Frieden bringt. Wenn wir gerne Fußball spielen, dann wissen wir, dass da ein Coach gibt, der also die Mannschaft so richtig auf Vordermann bringt, dass sie auch den Pokal gewinnen. Nicht nur Fußballer brauchen einen Coach, auch die Präsidenten. Auch der Trump hat seine Coach-Leute, die ihn beraten. Und jeder, der in Verantwortung steht, der legt sich so einen Mann zu, der oder eine Frau zu, die ihm etwas zuflüstert, was vielleicht ganz wichtig werden könnte. Der Heilige Geist ist ein Trainer, ist eigentlich unser Coach. Denn wir können nur im Heiligen Geist beten. Alles andere ist Geplapper. Wenn wir sagen, Herr Jesus, das ist unser Eintritt, das ist unser Passwort, ja. Wenn wir sagen, Herr Jesus, können wir das nur im Heiligen Geist sagen? Und er gibt uns die Kraft zu und motiviert uns auch zum Gebet. Er sagt schon mal, heute ist Gebetsstunde, kannst du gehen, möchtest du gehen oder betest du vielleicht zu Hause für dieses und für jenes wichtige Anliegen? Er gibt uns die Lust und die Kraft dazu. Paulus an die Epheser betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Der Heilige Geist leitet uns zum Reden an, wenn wir uns verantworten müssen. Ich erinnere mich, ich habe mich einige Male beruflich verändert, habe mich dann beworben, dann kam ein Bewerbungsgespräch, dann saß ich und wartete auf das Gespräch und dann habe ich mir alles so zurechtgelegt. Was könnten die fragen, was sie mir wollen, was will ich und was will ich unbedingt geklärt wissen? Das habe ich also mit zurechtgelegt im Hinterkopf. Jesus sagt, habt ihr eigentlich gar nicht nötig. Denn wenn ihr euch verantworten müsst, und so war es ja auch bei den Aposteln, die vor den Hohen Rat zitiert wurden, Dann braucht ihr nicht zu überlegen, was sagen wir denen, sondern ich lege euch die Worte in den Mund. Ist das nicht toll? Dass wir damit rechnen können, dass wenn es mal ernst wird, und ich frage mich schon, ob wir nicht eines Tages auch hier mal eine etwas andere Christenverfolgung bekommen. Könnte sein, wenn wir verantworten müssen, dass ich Christ bin. Er legt uns die Worte in den Mund. Er gibt uns auch die Freude und den Willen, dabei zu bleiben. Der Heilige Geist gibt uns das, was in der Zukunft liegt, was wir wissen müssen. Nicht wahr? Interessant sind die Zeitschriften, wie sie alle so irgendwie eine Seite haben, so mit Sternen und Vorhersagen und so weiter und so weiter. Und Horoskop brauchen wir nicht. Jesus sagt uns die Zukunft vor. Er sagt einmal, ihr werdet bei mir sein. Ich werde zu euch kommen. Ich werde euch zu mir nehmen. Und alles andere, was ihr wissen müsst über das Zeitgeschehen, über die Politik, das wird er euch sagen. In Apostelgeschichte 11 lesen wir von einem Mann Agabus, der sagte eine Hungersnot an. Ein Prophet, ja, und die Hungersnot kam, so oder war. Er sagte im Geist eine Hungersnot an. Heißt es wörtlich, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot an. Die geschah auch im ganzen Erdkreis unter dem Kaiser Claudius. Und dann sagt der Geist deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Die rote Lampe. Und ich glaube, das erleben wir auch heute schon, was alles möglich ist, was unter dem christlichen Deckmäntelchen alles möglich ist. Ja. Aber der Heilige Geist ist auch der Helfer. Ist der Helfer in Lebens- und Glaubensbewältigung, in Lebensführung, in der Frage, was soll ich tun? Die Sache von jungen Leuten, die ihr Leben aufbauen wollen, wie gestalte ich mein Leben? Wie wird es weitergehen? Werde ich Schwierigkeiten bekommen? Die gerade Linie ist vom Teufel. Gottes Linie hat manchmal Ecken und Kanten und dann kommt etwas dazwischen. Apostelgeschichte 10, während aber Paulus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Der Geist sprach, was war geschehen? Er hatte einen Traum, ein Gesicht gehabt, ein Tuch mit Tieren und so weiter, das konnte er nicht einordnen. Und dann sagt es, was Gott geheiligt hat, das ist nicht gemein. Und der Geist sprach, geh mit diesen Männern. Und er ging dann zu Cornelius. Und das ganze Haus, Cornelius wurde gläubig, wurde getauft. Und sie erhielten den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt der Sünde. Das geht mir plötzlich auf. Herr, das war Sünde von mir, dieser Gedanke. Oder dieses Tun. Oder wie ich mich benommen habe. Das erfahren wir vielleicht in unserer stillen Zeit oder auch direkt. Und er erinnert uns an manches, an manche Bibelstelle ist eigentlich unser Terminkalender. Er erinnert uns. Der piept nicht, aber er erinnert uns. Das ist dran, den Besuch mal der Schwester sowieso. Es geht bei mir so, dass ich manchmal dreimal einen Schubser brauche, bis ich es tue. Ja? Und dann merkt man, dass es dran war. Die Sinnfrage, die ja uns alle umtreibt, nicht nur die jungen Leute. Wozu bin ich auf dieser Welt? Was habe ich hier zu tun? Welche Aufgabe habe ich? Welchen Sinn hat es? Kann der Heilige Geist lösen? Paulus, als sie aber nach Mösien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Planung ist so richtig. Aber der Geist verwehrt es ihnen. Der Geist sagt auch schon mal Stopp. Ich habe es in meinem Leben erlebt, dass ich bei Wechseln meiner Arbeitsstelle auch Gott gefragt habe, willst du das, soll ich das tun oder ist es jetzt nur meine Idee? Dann habe ich das Schweigen Gottes erlebt. Gott schwieg. Und dann habe ich mir gedacht, wenn mein Verstand geheiligt ist durch seinen Geist, dann darf ich Folgendes tun. Dann sage ich, Herr, ich gehe jetzt. Ich sehe es an als richtig und gut. Ich habe meine Motive hinterfragt, dass es keine läppischen Motive sind, die mir nur Ruhm oder Geld bringen, sondern einfach nur, ist es dein Wille. Und dann bitte ich dich darum, dass du die Schranke runterlässt. Stopp, wenn es nicht sein soll. Und das tut denn Gott manchmal. Ich habe das auch mal erlebt, dass alles schon perfekt war. Und ich hatte schon mich darauf gefreut auf die neue Stelle. Und dann kam ein Bescheid, geht doch nicht. Das Kultusministerium hat gemeint, sie sind mir zu teuer. Also Ofen aus. So spricht auch Gott in unserem Leben. Und dann ist ja die Frage heute der Identität. Sobald wir ins Internet gehen, werden wir doppelt authentifiziert. Ja, nochmal eine Antwort geben. Bin ich wirklich derjenige, der da anfragt? Einfache Authentifikation. Das ist manchmal sehr, sehr lästig. Wir müssen eine Menge von Passwörtern parat haben. Die müssen wir uns notieren, damit wir da weiterkommen. Aber wir haben es ja ganz einfach. Der Heilige Geist bestätigt unsere Identität, dass wir es sind. Römer 8, Vers 14, ein Vers, den wir wirklich gut uns merken sollten. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wenn wir merken, der Geist erreicht uns und er ist mir wichtig, bin ich Gottes Kind. Und das ist auch das, wenn jemand zum Glauben kommt. Ich habe das auch erlebt an mir selber. Zum Glauben kommt und man Jesus seine Schuld bekannt hat und Vergebung empfangen hat, dass eine riesengroße Freude, wirklich riesengroße Freude bei ihm kommt. Ich habe das als junger Mann erlebt. Ich bin dann zum Bus gegangen, um zur Arbeit zu fahren, und habe unterwegs gepfiffen, Jesu, meine Freude. Das kam aus dem Herzen. Höre ich auch heute noch sehr gerne. Der Geist bestätigt das, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen es, dass wir ihm gehören und wir wissen auch, dass wir in der Ewigkeit bei ihm werden werden. Nicht das vermuten wir, sondern wir wissen das. Er gibt uns Heilsgewissheit. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und freut euch in dem Herrn alle Zeit. Philipper 4, Vers 4, ein Kernvers, den wir nicht vergessen sollten. Der Geist schafft Beziehungen. Weil wir Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der da ruft, lieber Vater. Denn durch ihn haben wir alle in einem Geist den Zugang zum Vater. Wir haben eine Beziehung, unsere Vaterbeziehung ist echt und gut. Wir dürfen ihn lieber Vater nennen und dürfen in diesem Gedanken unseren Weg gehen, auch in Nöten. Auch wenn wir einen lieben Menschen abgeben mussten und um ihn trauern. Er ist unser lieber Vater. Und er ist unser lieber Vater, wenn wir unsere Augen schließen und von dieser Welt gehen. Wir gehen zu ihm hin. Der Heilige Geist ist Verstärkung, Stärkungskraft, Vitalität. Er wird euch Kraft geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Haben wir das schon mal erlebt, dass wir in einer Situation, wo wir Angst hatten, still werden konnten und es etwas von uns abfiel? Nicht ganz, aber etwas von uns abfiel. Ich brauche ja keine Angst zu haben. Es passiert mir nichts ohne den Willen Gottes. Die Frage ist, sind wir im richtigen Netzwerk? Sind wir im Netzwerk des Heiligen Geistes? Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ist, in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und diese Frage müssen wir immer stellen. Und wenn in einem Netzwerk etwas anderes gesagt wird, dann sind wir im Falschen. Kommen wir zum dritten Punkt. Und letzten Punkt. Wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Was fangen wir damit an? Können wir was etwas damit anfangen? Nutzen wir die Chance, die uns Gott gibt. Lassen wir uns anstecken zur Freude. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Also seid begeistert, dass es so etwas gibt. Wir müssen aber sagen, es gibt auch so etwas wie beim Handy, dass es manchmal knistert und knastert und man kein Netz hat. Und man nicht versteht, neulich noch telefoniert, der andere hört das, ich höre das nicht. Ja? Wir können den Heiligen Geist betrüben, wir können ihn traurig machen. Wir können das Netzwerk stören, denn knistert es in unserer Beziehung zu Jesus. Dann gibt es Verzerrungen. Wir kennen die Geschichte von Hananias und Sapphira. Damals haben die Christen alle ihre Güter verkauft, haben das Geld den Apostlen gegeben, die haben es verteilt. Und der Hananias, der hat das auch getan, aber er hat etwas Entscheidendes falsch gemacht. Er hat gelogen, als Petrus fragte, ist das alles, was ihr bekommen habt? Er hätte sagen können, ich habe einen Teil für mich zurückbehalten. Aber den Rest gebe ich dem Werk Gottes. Ja? Das hat er zurück. Er wollte also erscheinen als einer, der alles hingegeben hat. Und wir kennen die Geschichte, dass er umfiel und tot war und seine Frau ebenfalls. Betrügen wir den Heiligen Geist, wenn wir hier und da sagen, nein, das tue ich nicht. Ich bin selbst mein Herr. Ich kann selbst entscheiden. Oder dämpfen wir den Heiligen Geist nur mal langsam. Ja, nur mal langsam, nicht so eilig. Ja. So ist es doch wohl nicht gemeint. Ja. Den Geist dämpft nicht. In Thessalonicher 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht das. Und löscht ihn nicht aus. Wir können uns abmelden von dem Geist Gottes. Wir können sagen, ich möchte keinen Newsletter mehr haben von ihr. Ja? So ist das ja heute in der im Computer. Da kriegt man ja einen Newsletter, einen Brief mit allen Neuigkeiten und so weiter. Kann man auch abstellen. Ein Klick reicht. Wir können den Geist auslöschen. Wir können ihn abschalten. Wir können auch unser Handy abschalten. Aber schlimmer ist, wenn wir den Heiligen Geist einfach abschalten. Dann gibt es eine sehr ernste Stelle. Die sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Und da erinnere ich mich an die Zeit nach dem Krieg, als viele Leute neu fragten nach dem Evangelium und wo die Bibelstunden und Gottesdienste voll waren. Und da war immer die eine Frage, habe ich die Sünde wider den Heiligen Geist begangen? Hat viele stark bewegt. Und ich weiß noch, was die Ausleger damals immer unisono gesagt haben. Wenn du so besorgt bist und so danach fragst, dann sage ich dir im Gottes Namen, du hast diese Sünde nicht begangen. Es ist auch wirklich so, wenn ich wissentlich und willentlich die Güte Gottes erfahren habe und dann dagegen arbeite mit allen Kräften, mit teuflischen Mächten, das ist dann die Sünde wider den Heiligen Geist. So, das reicht eigentlich. Gott, der Heilige Geist kann noch mehr, aber müssen wir hier eine Auswahl treffen. Aber wir müssen jetzt die Sache mal verifizieren. Das heißt also mal nachgucken, ist das alles nur so wahr? Ich sage euch, da ist ein Verbrecher verurteilt worden, offiziell, rechtsmäßig, zum Tode verurteilt worden, gehängt worden, gekreuzigt worden, gestorben. Und alle seine Anhänger liefen auseinander und flüchteten und waren total daneben. Ihr Leben war kaputt. Und dann kam der Heilige Geist und die wurden erfüllt und sie gingen in alle Welt und verkündeten das Evangelium, das heute fast die ganze Welt vom Evangelium weiß. Das ist der Heilige Geist. Der Menschen benutzt halt dazu. Und es geht ja noch weiter. Ich habe mit Menschen gesprochen, die weiter daran gehen. Ich möchte in die Mission. Ich möchte auch durch meinen Beruf, möchte ich irgendwie ein Hinweis sein auf Gott. Da missionieren, durch mein Leben, durch das fünfte Evangelium. Was sagen wir? War diese Bewegung Jesu vom Heiligen Geist? Das Ergebnis sehen wir heute. Wir sehen die weltweite Bewegung der Christen, wenn auch viel daneben gegangen ist, auch im Mittelalter. Und man das Wort Gottes missbraucht hat für Dinge und Entscheidungen, die wirklich Sünde waren. Es ist der Geist Gottes, der das geschafft hat. So können wir ihn verifizieren. Es ist wahr. Es war in meinem Leben, ich habe in meinem Leben oft gesprochen, dennoch bleibe ich stets an dir, weil ich immer wieder mal am Zweifeln war, weil ich immer wieder mal abdriftete und nicht zurechtkam und auch dachte, das schaffst du nie, was Jesus von dir erwartet. Ich habe es immer wieder neu sprechen dürfen und dennoch bleibe ich stets an dir. Ich bin auch so ein Wunder und ich denke, ihr auch. Viele von euch auch sagen, ich danke Gott, dass er mich bei der Stange gehalten hat. Wie wirkt der Heilige Geist ganz praktisch? Und das müssen wir auch sagen. Wir erwarten manchmal einen Traum, dass er uns so richtig anspricht, ansieht und sagt, du Martin, das ist jetzt dran für dich. Das tut er bei manchen Christen, die ihn heute finden. Es ist unter den Iranern sehr häufig, dass sie dieses Erlebnis haben. Ich hatte auch schon mal so ein Erlebnis, dass ich was im Traum sah und daraus ein anderer Gedanke wurde. Aber es ist unter uns nicht so häufig. Warum? Wir haben Gottes Wort. Das hatten die Menschen dort nicht. Wir waren angewiesen auf Zeugen, die das aussagten. Wir haben Gottes Wort und wir können Gottes Wort lesen und das bezeugt uns. Wir haben ja gerade eine ganze Reihe von Dingen über den Heiligen Geist gesagt aus Gottes Wort. Es bleibt für uns das Spannungsfeld Gottes Wort und die Seelsorge, das Gespräch mit dem anderen. Impulse, die mir andere geben, weisen mir auch den Weg und zeigen mir, denn das ist Geschenk Gottes auch durch den Heiligen Geist. Und es bleibt das Spannungsfeld. Bleiben und gehen, bleiben und handeln, die wir immer parat haben müssen. Was tue ich jetzt? Was ist jetzt dran für mich? Ich habe eingangs gesagt, ich möchte auch noch etwas sagen zu der Schwierigkeit, die wir haben mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit. Es gibt Menschen, die können, die legen das da fest, sagen, wir können das nicht glauben. Das gibt es doch nicht, dass Gott drei Personen ist. Das sind drei Personen und der Islam wirft das ja auch dem Christentum vor. Ja? Gott kann keinen Sohn haben. Gott ist einer. Und da ist schon eine Barriere. Deswegen kann man mit dem Islam nicht zusammen zu einer Lösung kommen. Warum ist das so? Warum macht uns Gott das so schwer, daran zu glauben? Ich nehme ein Beispiel. Das hinkt sicher, ganz gewiss auch. Ja, alle Beispiele in diesem Fall hinken. Gott ist nicht in uns, unserem System drin. Gott ist nicht innerhalb der Schöpfung. Er ist zwar da, aber er befindet sich nicht innerhalb seiner eigenen Schöpfung. So ähnlich wie ein Haus sein Schöpfer nicht ein anderes Haus ist. Ein anderes Haus kann nicht der Schöpfer eines anderen Hauses sein. Geht nicht. Das sind Architekten. Gott ist in einem Reich, der unzugänglich ist, den er zugehüllt hat mit einem dicken Vorhang, wo kein Reporter durchkommt, wo nur die Gebete durchgehen und der Heilige Geist. Er ist außerhalb der Schöpfung und daher konnte er sich erschöpfen. Wenn er innerhalb der Schöpfung wäre, hätte er sich gar nicht schöpfen können. Der ist also ganz anders. Und da gibt es sicher ganz andere Gesetze als hier bei uns. Bei uns ist das nicht möglich, dass eine Person eine dreigeteilte Person wäre. Aber da, Gott erscheint als Vater und sein Sohn hat für uns gelitten und sein Heiliger Geist führt uns jetzt. Vielleicht hilft uns das, zu sagen, das Haus hat eine Architektengruppe, ein Büro gebaut aus drei Architekten und jeder dieser drei Architekten war für das Haus, hatte eine eigene Verantwortung. Eine für die Statik, der andere für die Ausstattung, ein anderer für die Wasser- und Zuleitung und so weiter. Es haben drei Architekten gebaut und es war auch nur ein Architektenbüro. Schalten wir noch die letzte Folie ein. Der Heilige Geist spricht nie, ohne das obere Zitat auch noch anzuhängen. Wenn er redet, dann kommt das vor. Er fordert uns auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Oder Johannes in Offenbarung, wer Ohren hat, der höre, wer seine Ohren aufmacht. Wer am Netzwerk Jesu hängt und dabei ist, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Es ist immer ein Anspruch an uns, schau mal in dich hinein. Wie steht's mit dir? Hast du den Geist wirklich? Oder redest du nur davon? Oder sagst du vielleicht, hast du nur Spott dafür? Und wenn ich ihn habe, darf ich auch fragen, habe ich ein Recht? Bin ich auch demütig? Stelle ich mich mal nebenan, nicht in erster Linie, sondern bin da. Der Geist gibt uns die Freiheit. Aber die Freiheit, die dürfen wir nicht für unsere Belange benutzen. Heute denke ich, ist man dabei, diese Freiheit, die uns Gott gibt, auch die äußere Freiheit hier in unserem Land, zu missbrauchen, uns selbst den Glauben zurechtzuzimmern und irgendwas daran zu basteln, ob das nun Sexualität ist oder was anderes, ist egal. Dass Gott möchte, dass dieser Geist in Freiheit in uns wirkt, um uns wirkt und uns begleitet. Ich möchte zum Schluss mit uns ein Gebet sprechen. Das habe ich bei David abgeguckt. Schaffe in mir, in uns, Gott, ein reines Herz und gib mir immer wieder einen neuen, beständigen Geist. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir und nicht von uns. Und rüste uns mit einem freudigen Geist aus, mich und uns. Wir erinnern uns an die Jahreslosung, Gott kann uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Als Volk, als Gemeinde und jedem Einzelnen. Amen.